24. Februar 1932 erlebt der Deutsche Reichstag eine seiner dramatischsten Sitzungen. Der nationalsozialistische Abgeordnete Josef Goebbels hat die sozialdemokratische Partei die Partei der Deserteure genannt. Im Johlen der NSDAP improvisiert der Abgeordnete Dr. Kurt Schumacher seine erste große parlamentarische Rede. Er ist 37 Jahre alt und im Krieg schwer verwundet.
Man kann ja den Helden Nationalsozialisten diese politische Methode nicht verübeln. Diese Methode ist ja erwachsen aus dem völligen Fehlen jeder geistigen und wissenschaftlichen Fundierung der Bewegung.
Und seine Worte treffen wie Peitschenhiebe das Wesen des Nationalsozialismus.
Die ganze nationalsozialistische Agitation ist ein dauernder Appell an den inneren Schweinehund im Menschen. Und wenn wir irgendetwas beim Nationalsozialismus anerkennen, dann ist es die Anerkennung, dass ihn zum ersten Mal in der deutschen Politik die rechtlose Mobilisierung der menschlichen Dummheit gelungen ist.
Er schließt mit einem gezielten Hieb auf den hemmungslosesten Agitator der braunen Kolonnen.
Der Herr Dr. Goebbels hat sich als großes Leitartikel hier gebärdet. Und er ist doch nur ein missratenes kleines Feuilleton. Und abschließend sage ich den Herren Nationalsozialisten, Sie können tun und lassen, was Sie wollen. An den Grad unserer Verachtung werden Sie niemals ranreichen.
Knapp ein Jahr später sind die Nationalsozialisten die Herren in Deutschland. Gegen den Rat seiner Freunde weigert sich Schumacher zu emigrieren. Im Juli 1933 wird er verhaftet und bleibt fortan mit einer kurzen Unterbrechung hinter dem elektrisch geladenen Stacheldraht deutscher Konzentrationslager bis zum Zusammenbruch der Hitler-Diktatur. Aber die Hölle des KZs hat seine politische Willenskraft nicht zerbrechen können. 1945 hat Deutschland aufgehört, als Staat zu existieren. Es ist aufgeteilt in 4 Besatzungszonen. Die Siegermächte nehmen die Geschicke des deutschen Volkes in die Hand, jede nach ihrem Gutdünken, nach ihren eigenen politischen Traditionen und Interessen. Kurt Schumacher widersetzt sich einer drohenden völligen Auflösung. Das brachte ihm Widerspruch und Argwohn ein, aber bald auch den Ruf, der einzige profilierte Politiker zu sein, auf den man hörte.
Man kann eine politische Partei in Deutschland nicht darstellen, wenn man Instruktionen empfängt oder wenn man sein politisches oder ökonomisches Weltbild formen lässt nach dem Willen der einen oder anderen Siegermacht. Wir haben viel zu lernen, aber wir haben nichts nachzuahmen. Wir sind eine Partei der guten Zusammenarbeit, aber wir sind keine Partei der Unterwerfung.
Schumachers größte politische Leistung war es, seinen alten Feind, die Diktatur, rechtzeitig wiederzuerkennen. Diesmal im kommunistischen Gewand. Hier auf einer Kundgebung im November 1947 in Berlin.
Und gegenüber den Versuchen, jetzt auf einmal proletarisch auffrisiert einen antiquierten Nationalismus hervorzuziehen, möchte ich den Kommunisten das eine sagen. Das Heroenzeitalter der Kommunisten ist vorüber. Sie sind vom Himmel. Sie sind vom Heroismus zum Bürokratismus herübergewechselt. Und der Bürokratismus, das ist kein faszinierendes Vorbild, für das wir die deutschen Arbeiter begeistern wollen. Oh nein, Distanz, meine Herren. Distanz schon darum, weil das Schicksal des deutschen Volkes sehr weitgehend abhängig ist von der Entwicklung der Arbeiterbewegung. Wir respektieren das russische Volk, aber wir haben keine Veranlassung, die sozialökonomische und politische Verfassung, in der sich heute das russische Volk befindet, auf unseren Boden zu übertragen.
Gerade eine solche Trennung zwischen kommunistischer Partei und russischem Volk war dem kommunistischen Prestige in Deutschland gewiss nicht förderlich. Geradezu tödlich aber wirkte die scharfe, nichtsdestoweniger treffende Kennzeichnung der tatsächlichen kommunistischen Position im westlichen Deutschland.
Der Kommunismus als Prinzip der Neuordnung, vielleicht ist es durch ihre Ruhe möglich, dass ich den Zwischenrufer auch verstehe. Und ich glaube dann nicht, dass das dem Zwischenrufer und den politischen Ideen, die er repräsentiert, sehr bekömmlich sein wird. Der Kommunismus als Prinzip der Neuordnung der Klassenbeziehung existiert ja gar nicht mehr. Der Kommunismus ist ja heute das Prinzip des Expansionsdranges eines Nationalstaates. Und darum werden die Kommunisten ihre Aktion ja auch nicht einen internationalen oder deutschen Widerhall für ihre klassenkämpferischen Ideen finden, sondern sie werden stets nur die Abwehr gegen ein fremdes nationalpolitisches Prinzip bei uns finden. Und heute, und hier, Zwischenrufer, passen Sie auf, heute ist die Frage Kommunist oder Sozialdemokrat die Frage Russe oder Deutscher. Und wir sind für Deutsche.
Als Wilhelm Pieck und Walter Ulbricht in der sowjetisch besetzten Zone die Zwangsehe von KP und SPD vollzogen, die möglichst widerstandslos zur Nachkommenschaft der Sozialistischen Einheitspartei führen sollte, fügte Schumacher den Kommunisten schon im Jahre 1946 die erste schwere Niederlage zu, damals noch scharf kritisiert von den westlichen Besatzungsmächten. Nicht nur der schulmeisterliche und oberflächliche, auch der fundiert begründete Antikommunismus unserer Tage wäre zu spät gekommen, hätte Schumacher damals nicht rechtzeitig antikommunistisch gehandelt. Und seine taktische Unterweisung für die Auseinandersetzung mit der roten Diktatur hat ihre Berechtigung bis heute nicht eingebüßt.
Man muss politisch offensiv und nicht so matt defensiv abwehren. Auf die andere Seite losgehen mit dem Ziel, völlige Klarheit über das zu erhalten, was an Absichten hinter der neuen Methode der Sowjets steht. Bleibt man passiv im Stile des traditionellen Antibolschewismus, dann bringt man doch die demokratische Front hier im Westen in Gefahr von einem mit allen politischen Waffen angreifenden Gegner. Zersetzt, gestört, nervös gemacht und infiltriert zu werden. Vorsicht, werte Versammlung, ist am Platze. Aber nicht nur Vorsicht in einer Bejahung östlicher Vorschläge. Vorsicht auch in einer Verneinung.
Aber nicht nur die Kommunisten fürchteten seine ätzende und zupackende Rhetorik. Sie traf auch andere Gegner.
Nun, Genossinnen und Genossen, bin ich durch die nationale Verantwortung in dieser Situation veranlasst, darüber zu schweigen und den Zitaten Sack geschlossen zu halten, mit Äußerung maßgeblicher deutscher Politiker für eine solche Wahlmöglichkeit zwischen Ost und West. Solcher Politiker meine ich, die heute westlich von sich selbst stehen.
Zu diesen Politikern rechnete er besonders diejenigen, die das Reich Karls des Großen in einem vereinigten Europa wiedererstehen lassen wollten.
Nun, Genossen, könnte man ja lächeln und sagen, historisierende Romantik. Der Mann sieht nicht, was die Proleten in Nordfrankreich und die Kumpels an der Ruhr denn begeistern soll für das Reich Karls des Großen. Aber wenn man weiter nachdenkt, dann findet man vielleicht, dass gewisse Prinzipien der Politik in diesem Reiche Karls des Großen wieder aktuell geworden sind. Ich will hoffen, dass die dann erneut zu schlachten Sachsen diesmal nur Sozialdemokraten seien.
Sei er aber gefahren fürs Ganze, fürs Prinzipielle, also das Wesen der deutschen Politik, brach seine unnachgiebige Verbitterung auf.
Wir haben zwei Formen der antidemokratischen Reaktion in Ost und West. Und wir haben in beidem, besonders akzentuiert im Osten, auch das System der Blockpolitik. Was ist denn Blockpolitik? Blockpolitik ist doch der Versuch einer Partei, die anderen Parteien zu beherrschen. In dem Augenblick, wo sie ein Parlament gewählt haben, haben sie gar keine Blockpolitik mehr nötig. Und wenn sie Blockpolitik machen, dann heißt das, dass sie die Politik der unkontrollierbaren Dunkelkammer machen wollen.
Dabei sind die unmittelbaren Anlässe meist längst vergessen.
Vergessen in der Politik, in einer so dramatischen Umgestaltung unseres Kontinents und der ganzen Welt, das eine nicht. Wenn heute manche von uns lau und matt werden, dann ist das ja menschlich alles erklärlich. Aber die Geschichte fragt ja nicht, warum ihr lau und matt geworden seid. Die Geschichte fragt nur danach, wie viel Verstand, wie viel Mut und wie viel Willen habt ihr, um eure Ideale durchzusetzen.
Zu den ältesten sozialdemokratischen Idealen gehört die Überwindung nationaler Grenzen. Aber für Kurt Schumacher war die Internationalität kein beziehungsloses Phantom.
Die Internationalität beruht auf der Bejahung der Nation. Und die Bejahung der Nation hat die Aufgabe, das Volk zur internationalen Zusammenarbeit fähig und geeignet zu machen.
Für viele gilt Schumacher als ein konsequenter und bissiger Nationalist. Bei ihm fanden sich Töne, die man damals gern deutschnational nannte, die heute freilich kaum noch auffallen würden. Im November 1947, nach seinem Besuch in England, verglichen ihn rechtsgerichtete britische und französische Zeitungen rundweg mit Hitler und die gemäßigteren unter ihnen mit Bismarck. Richtig ist, dass Schumacher nie die jahrelang weit verbreiteten Anzeichen der Zerknirschung zeigte. Ein Teil seines Nationalismus bestand einfach darin, dass er die Politik der Siegermächte nicht widerspruchslos hinnahm. Das Recht dazu hatte er in den Konzentrationslagern Hitlers und Himmlers erworben.
Und wir wollen unser deutsches Volk nicht zum Spielball fremder Politik machen. Wir wollen den Weg gehen, der die Deutschen unter Schwerstarbeit, unter Entbehrung, aber doch mit der Möglichkeit zu dem Ziel eilen lässt, einmal wieder gleichberechtigt zu sein. Wir wollen unsere Aufgabe gegenüber der Welt erfüllen. Aber die Welt, die uns 1945 am Leben gelassen hat, muss jetzt mit diesen 70 Millionen Menschen auch die Form eines würdigen und anständigen Zusammenlebens finden.
Aber dieser als nationalistisch empfundene Zungenschlag, der manche Anhänger der Sozialdemokratie aus der Weimarer Zeit irritierte und den Schumacher der ganzen Partei für einige Zeit aufprägte, hatte noch einen anderen, sehr berechtigten Grund. Kurt Schumacher wollte das Nationalgefühl nicht wieder den Konservativen und den früheren oder noch gegenwärtigen Nazis allein überlassen. Er sah die Gefahr einer neuen Radikalisierung heraufziehen und wollte den Fehler seiner Vorgänger in den letzten Weimarer Jahren nicht wiederholen.
Wir Sozialdemokraten sind willens, die Sicherheitsbehörde mit allen Mitteln zu unterstützen. Und da die Völker Europas und zum Teil der Welt noch starke Überbleibsel des Misstrauens haben, werden wir Sozialdemokraten jede interalliierte Kontrollmaßnahme unterstützen. Aber Kontrollmaßnahme und nicht alliierte Verwaltungsmaßnahmen auf deutschem Boden. Und Genossen, wir haben ja in der Weimarer Republik erlebt, als wir die Kontrolle unterstützten, wie wir von denselben Kreisen als vaterlandslose Gesellen und Landesverräter beschimpft wurden, die heute auf einmal die deutsche Sozialdemokratie, weil sie die Lebensnotwendigkeiten Europas und unseres Volkes verteidigt, Nationalisten nennt.
Kurt Schumacher war alles andere als unterwürfig. Der parlamentarischen Demokratie und ihren Spielregeln aber hat er sich stets vorbehaltlos unterworfen. Die Wahlen zum ersten Deutschen Bundestag am 14. August 1949 brachten Schumacher nicht den erwarteten Sieg. Die SPD unterlag knapp der CDU und Konrad Adenauer wurde der erste deutsche Bundeskanzler.
Ich habe dem Herrn Bundespräsidenten die Ernennung von 13 Bundesministern vorgeschlagen. Ich bin mir bewusst, dass manchem diese Zahl auf den ersten Blick groß erscheinen wird. Demgegenüber weise ich darauf hin, dass in unseren Zeiten Aufgaben, die der staatlichen Arbeit bedürfen, entweder ganz neu entstanden sind, ich weise hier auf die Frage der Vertriebenen hin, oder dass staatliche Aufgaben einen solchen Umfang angenommen haben, dass sie den Rahmen der üblichen Ministerien sprengen würden. Ich nenne hier die Frage der Wohnungswirtschaft und des Wohnungsbaus. So sind mehrere der Bundesministerien zeitbedingt. Das heißt, wenn sie ihre Aufgabe erfüllt haben oder aber wenn ihre Aufgabe wieder einen normalen Umfang angenommen hat, werden sie wieder verschwinden. Während die sogenannten klassischen Ministerien wie das Ministerium des Innern, der Finanzen, der Justiz, der Arbeit und so weiter ständig bleiben werden.
Einen Tag später antwortete ihm Kurt Schumacher als Führer der Opposition. So sehr er sich dabei mit der Regierungserklärung im Einzelnen auseinandersetzte, vor allem kam es ihm darauf an, mit seiner ersten Rede vor der deutschen Volksvertretung die Rolle und den Rang der Opposition in einem demokratischen Staatswesen festzulegen.
Nun, wir sind die Opposition. Und was Opposition ist, darüber hat sich eine unglaublich naive Diskussion in der deutschen Öffentlichkeit erhoben. Die Wertung der Opposition und der Regierung, die vorbehaltslose Überwertung der Regierungsfunktion und die ebenso vorbehaltslose Unterwertung der Oppositionsfunktion stammt aus dem Obrigkeitsstaat. Und die Begriffe des Obrigkeitsstaats scheinen noch in vielen Köpfen, auch in diesem Hause, sehr lebendig zu sein.